SWR 2 Forum.
Athener Lichtblick. Hat Griechenland das Schlimmste überstanden? Am Mikrofon ist Martin Durm. 8 Krisenjahre, 3 Hilfsprogramme, 1 Schuldenschnitt. Und demnächst soll das alles vorbei sein? Das Rettungsprogramm für Griechenland läuft am 20. August endgültig aus. Danach kann der Staat dann wieder eigenständig an den internationalen Kapitalmärkten überleben. Da ist es also kein Wunder, wenn der griechische Ministerpräsident Tsipras sich und seine Landsleute dieser Tage hochleben lässt und etliche EU-Politiker in Brüssel versichern, Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Frage ist nur, ob diese demonstrative Zuversicht auch belastbar ist, ob sie spürbar ist im griechischen Alltag. Der Tourismus boomt diesen Sommer, das ist richtig, aber jenseits der Ferienparadiese herrscht nach wie vor Krise. Die Staatsschulden sind noch immer doppelt so hoch wie die Wirtschaftskraft und jeder Fünfte in Griechenland ist arbeitslos. Wie also sind diese widersprüchlichen Nachrichten aus Athen zu bewerten? Wie soll man damit umgehen? Darüber reden wir mit Professor Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Griechenland ist dort sein Spezialgebiet. Mit dem griechischen Kollegen Panagiotis Kouparanis von der Deutschen Welle und mit Michael Lehmann. Er ist ARD-Korrespondent in Athen und deshalb auch viel unterwegs auf dem Festland, auf den Inseln. Herr Lehmann, wenn Sie mit den Leuten reden, den einfachen Leuten meine ich, haben die das Gefühl, dass der Tiefpunkt der Krise nun tatsächlich hinter ihnen liegt, dass es langsam aufwärts geht?
Manche wünschen sich das natürlich, aber die große Mehrheit kann in diese Vision nicht mit einsteigen. Sie hat zu viel erlebt in den letzten Jahren. Es ging für die allermeisten Menschen ja nur bergab mit Kürzungen, mit Steuererhöhungen. Im täglichen Leben mussten sich die allermeisten Menschen immer mehr einschränken. Sie konnten selbst zum Beispiel, wir sind in der Urlaubssaison, sich immer weniger Urlaub leisten. Die Stadtstrände rund um Athen sind proppenvoll. Das ist einerseits ein schönes Bild, andererseits auch ein Zeichen, dass eben eine große Mehrheit der Menschen, die früher einen halbwegs wohlständigen Urlaub machen konnten, sich diesen nicht mehr leisten kann.
Apropos Urlaub, hunderttausende Deutsche machen diesen Sommer Ferien in Griechenland. Was bekommen die eigentlich mit von den wirklichen Verhältnissen im Land?
Wenn sie aufgeschlossen sind, kann man das schon beim Stadtspaziergang in Athen mitbekommen. Das ist natürlich nicht nur diese schöne Fassade, diese herrlichen Bauten, die tolle und interessante Natur gibt, sondern wenn man ein bisschen schon in der Taverne mit dem Obermann nebenbei spricht, wird er sagen, was ihn drückt, wie viel er verdient, dass er unglaublich lange Arbeitszeiten hat, dass er wahrscheinlich sogar noch einen zweiten oder sogar einen dritten Job braucht, um für sich oder für die Familie klarzukommen. Also man kriegt das schon mit, wenn man will, und auch auf den Inseln, wo die Stimmung natürlich ausgelassen ist, da wird zwar gerne mit Touristen gefeiert, getrunken, gegessen und man will den Touristen nicht die Laune verderben, aber auch da ist es durchaus möglich und ich empfehle das auch immer, den Menschen, die da unterwegs sind, ernsthaft zu sprechen und die wollen dann zum Schluss im Zweifel wissen von uns Deutschen, wie kann es denn nun laufen?
Herr Kouparanis, geht es Ihren Landsleuten nur auf dem Papier gut, das bei Pressekonferenzen in Brüssel oder in Athen verteilt wird?
Ja, würde ich sagen, das ist so. Ich meine weiterhin, was also die Löhne betrifft, auf jeden Fall. Also wir sprechen von Mindestlöhnen von 586 Euro. Wir sprechen von Löhnen für diejenigen, die festangestellt sind, von 50 Euro ungefähr am Tag. Für diejenigen, die nur Teilzeitarbeitskräfte sind, von 22 Euro am Tag, wohlgemerkt brutto alles. Also man kann nicht sagen, dass das besser geht. Natürlich hat sich die Arbeitslosigkeit etwas gesenkt. Das heißt, sie wird in diesem Jahr etwa bei 120% sein. Aber es sind immer noch jeder Fünfte, wie Sie vorhin gesagt haben. Und es kommt noch etwas hinzu. Die Leute hatten gespart und ihre Ersparnisse sind jetzt nicht da. Und es gibt zarte Pflänzchen jetzt, die man sieht in Griechenland, was Wachstum betrifft. In diesem Jahr wahrscheinlich 2,2%. Aber so richtig merkt das noch keiner.
Die Tatsache, dass Griechenland noch in der Eurozone ist, wird die von den Leuten zumindest als etwas Positives empfunden?
Nein, das spielt keine Rolle in der Diskussion. Man hat sich, würde ich sagen, damit abgefunden, wie man sich generell mit der Krise abgefunden hat. Und da sehen Sie danach keine Streiks, keine Demonstrationen, einfach gar nichts. Es ist so.
Herr Dieter, hätten Sie als Politikwissenschaftler damit gerechnet, dass Griechenland im Jahr 2018 immer noch den Euro als Zahlungsmittel hat, dass es immer noch im Euroclub ist?
Nun, das stand zumindest zeitweise auf der Kippe. Der frühere Finanzminister Schäuble hat ja sehr deutlich gemacht, dass er auch einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone für möglich gehalten hat. Und natürlich stellt sich die Frage, ob der Verbleib Griechenlands in der Eurozone denn eine so gute Idee ist. Griechenland hat möglicherweise das Schlimmste eben noch nicht überstanden. Die Troika verschwindet, aber nun kehren die Märkte zurück. Und wenn die Märkte zurückkehren, dann wird es möglicherweise noch schlimmer als zuvor. Das Problem bei der Sache ist, dass deutsche Touristen gefragt werden, wie es in Griechenland weitergehen soll. Das ist die falsche Frage. Die griechische Gesellschaft muss eine Antwort auf die Frage finden, wo sie im Jahr 2025 oder 2030 sein möchten, wie sie ihren Lebensstandard sichern möchten. Und darauf gibt es noch keine Antwort. Es wird wenig investiert, es wird wenig in Forschung und Entwicklung investiert. Und insofern könnte die Durststrecke noch sehr viel länger dauern, als wir uns das gegenwärtig wünschen oder vor Augen halten.
War es diesen schmerzhaften Kraftakt aus Ihrer Sicht, aus der Distanz, wert?
Es war mit Sicherheit schmerzhaft und es war mit Sicherheit ein Kraftakt. Aber ich glaube, wenn man diese 8 Jahre ein Krisenprogramm für Griechenland sich noch einmal vor Augen hält, dann war das ein missratenes Programm. Man hat nicht Griechenland gerettet, sondern man hat die Gläubiger Griechenlands gerettet. Man hat viel zu spät eine Entschuldung ins Auge gefasst und man hat das, was die Weltbank und andere Beobachter immer wieder als zentral für den Erfolg von Entwicklungsprozessen betrachten, man hat die Eigenverantwortung im Englischen Ownership nicht gestärkt, sondern geschwächt. Man hat die griechische Gesellschaft ein Stück weit entmündigt und das ist als Ergebnis eines 8-jährigen Krisenmanagements doch eher zu wenig.
Die Frage ist für mich, ob das besser gewesen wäre, wenn tatsächlich vor einigen Jahren Griechenland den Euroraum verlassen hätte.
Ja, also die Frage ist natürlich sehr berechtigt. Wenn man andere Länder, die mit überbewerteten Währungen gekämpft haben, sich anschaut, dann gibt es Anlass für diese Überlegung. Also mit einer unterbewerteten Währung ist Wirtschaftswachstum sehr viel leichter herzustellen als mit einer überbewerteten Währung. Und der Euro ist aus griechischer Sicht einfach zu teuer. Natürlich gäbe es da auch sehr viele Fragen. Es ist mit Sicherheit keine sehr einfache Entscheidung zu sagen pro Euro oder gegen den Euro. Aber wir erleben, dass die griechische Gesellschaft, Herr Kouperanis hat es ja schon angedeutet, sich in einer gewissen Agonie befindet und dass sie sozusagen diese Fragen gar nicht mehr stellt. Und ich halte das für problematisch und halte das auch für eine Art Hypothek auf die Zukunft.
Na, Herr Dieder, ich meine aber, dass der Verbleib Griechenlands im Euroraum jetzt, das war keine ökonomische Entscheidung. Sie haben es richtig gesagt, also ein Austritt wäre wahrscheinlich ökonomisch sinnvoller. Das war vielmehr eine politische Entscheidung und es ist ein Aspekt, der für mich, den darf man nicht unterbewerten in diesem Fall. Also was heißt der Verbleib Griechenlands, denn das gilt ja immer noch weiterhin. Es sind Reformen, und ich meine jetzt nicht die Fiskalmaßnahmen, die ja oft genug jetzt mit Reformen da verwechselt werden im normalen deutschen Diskurs, wird gesagt, Griechenland macht jetzt keine Reformen und meint damit, also sie wollen jetzt nicht diese Kürzungen machen in Renten, wollen nicht in Löhnen und so weiter und so fort, sondern ich meine die wirklichen Reformen. Ich meine und stelle also die These auf, dass ohne jetzt diesen Verbleib im Euro Griechenland diese Reformen, die der Staat nötig gehabt hat, man sonst nicht hätte durchsetzen können in der griechischen Gesellschaft. Das war eine Chance.
Vielleicht sollte man das mal beim Namen nennen, Herr Kouperanis. Welche großen einschneidenden Strukturreformen hat es denn in den letzten 8 Jahren gegeben?
Ich meine, die alten Parteien, und ich meine damit die sozialdemokratische PASOK und die konservative Nea Demokratia, die haben dann durch Klientelwirtschaft und Korruption, man kann es nicht anders sagen, das Land zugrunde gerichtet, also in dieser Situation gebracht, wo es gebracht worden ist. So. Und daraus jetzt rauszukommen, das heißt also den Staat nicht mehr als einen verlängerten Arm praktisch der Parteien, dass er nicht mehr so wirkt, dass man seine Klientel da unterbringt, dass man, was weiß ich, diese Schwarzbauten, nehmen Sie jetzt doch mal diesen Brand, diesen furchtbaren in Mati außerhalb von Athen. Ich meine, natürlich, einmal sind es die Winde, einmal ist es die Hitze, die erst da war, aber das andere ist auch, dass Mati sehr viele Schwarzbauten gibt und das rächt sich dann halb. Es gab da keine richtigen Straßen, wo die Leute fliehen konnten, von dem schnellen Feuer, das da hinkam. Und ganz Griechenland leidet ja darunter. Es ist ein Land mit über 1 Million Schwarzbauten. Bei 10 Millionen einheimischer Bevölkerung, 11 Millionen Bewohner hat das Land, 10 Millionen griechische Staatsbürger, ist das ja enorm. Das heißt also, jede zweite, dritte griechische Familie hat einen Schwarzbauten. Die sind einfach irgendwo hingesetzt worden, im Wald, in was weiß ich. Und das rächt sich jetzt einmal so. Und das ist jetzt eine Chance, dass das abgeschafft wird.
Herr Lehmann, um das nochmal beim Namen zu nennen, Herr Lehmann, welche Strukturreformen wurden in den letzten 8 Jahren so durchgeführt, dass man sagt, Griechenland steht heute anders da als 2010?
Ja, dieses Anders gibt es durchaus. Es gibt einen Umbau in manchen Bereichen. Ich würde da die Steuer nehmen. Es ist so, dass jetzt tatsächlich zum Teil hart kontrolliert wird. Es gibt unangemeldete Razzien. Es werden Tavernen, Cafés von Steuerprüfern besucht, streng kontrolliert. Und dann gibt es auch Strafen. Zur Not wird der Laden dicht gemacht. Sowas erleben wir in großen Städten. Auf dem Land kann ich es noch nicht beurteilen. Aber das ist mal ein Anfang, der in die richtige Richtung geht. Die EC-Kartenzahlung ist wesentlich verbreiteter als noch vor ein paar Jahren. Auch das führt zwangsläufig zu etwas mehr Steuerehrlichkeit. Gleichzeitig aber vermutet man, dass es im privaten Umfeld, Stichwort Tourismus, Zimmervermietung, eher üblich geworden ist, dass diese Alltagsmogeleien wieder zugenommen haben, weil eben die Menschen sagen, der Staat hat auch bedingt durch dieses Reformprogramm, denn er hat heftige Vorgaben ja bekommen von den Kontrolleuren, der Staat hat uns immer mehr Geld aus der Tasche gezogen, das wollen wir uns irgendwo wieder selbst zurückholen. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auch auf den wichtigen Begriff des Euroraums, was da vielleicht falsch lief durch den Verbleib im Euroraum oder eben nicht. Ich glaube, und da gebe ich einigen Deutschen aus, Ministern recht, die ich hier in den letzten Jahren erlebt habe, die haben alle immer betont, dass die Europäische Union ja nicht nur in erster Linie eine Wirtschaftsgemeinschaft bei der Gründung war, sondern eben auch eine Solidaritätsgemeinschaft. Und so verstehe ich es auch, Herr Professor Dieter, wenn mich jemand fragt als Deutscher, hast du denn eine Ahnung, wie es gehen könnte? Es muss einen Austausch geben, den gibt es bereits natürlich. Also der Rest Europas muss, und da sind wir nicht nur bei der Flüchtlingsfrage, solidarischer umgehen mit den ärmeren europäischen Ländern. Und dazu gehört eben auch, dass man sich nicht nur ausschließlich auf Zahlen kontrolliert. Da sehe ich es wie Sie, dass da zu einseitig quasi auch eine Bankenrettung im Vordergrund stand. Um Gottes Willen, nur alle Zahlen wieder schnell gut hinkriegen. Was mit den Menschen passiert, interessiert uns eigentlich, wenn wir ehrlich sind, gar nicht so sehr in erster Linie. Also es geht um ein gemeinsames Europa, durchaus auch ein bisschen heroisch gesehen.
Dann stellt sich natürlich die Frage, welchen Beitrag Griechenland zu diesem gemeinsamen Europa leistet und welche Anforderungen Griechenland und die griechische Gesellschaft an Europa stellt. Dann müsste man einmal die Frage stellen, wie viel interne Solidarität gibt es denn in Griechenland? Und diese tragischen Feuer vor einigen Wochen haben ja sehr deutlich gemacht, dass es damit nicht allzu gut bestellt ist. Also ich will jetzt auf die Versuche hinweisen, die es gegeben hat, freiwillige Feuerwehren in Griechenland aufzubauen. Die gab es nicht, die gibt es jetzt auch nicht mehr. Es gab mal in der Spitze 2000 freiwillige Feuerwehrleute in Griechenland. Die hätte man sehr gut gebrauchen können bei diesen schweren Bränden. In einem Land wie Deutschland gibt es 1 Million Menschen, die sich bei den freiwilligen Feuerwehren engagieren und die etwas tun, von dem sie keinen unmittelbaren Nutzen haben. Generell ist die Bereitschaft für die Gemeinschaft, etwas zu tun, offenbar relativ gering ausgeprägt. Und das ist auch etwas, was im Verhältnis zwischen Griechenland und Deutschland eine gewisse Rolle spielt. Es wird Solidarität gefordert und es wird Solidarität in einer Weise gefordert, die natürlich dann auch die Gegenfrage erlaubt, was tut, wie gesagt, die griechische Gesellschaft, um aus der eigenen miserablen Lage, da besteht überhaupt kein Zweifel. Ich war zuletzt im vergangenen Oktober in Griechenland und natürlich ist das eine Gesellschaft und eine Ökonomie mit großen Schwierigkeiten. Aber wenn ich jetzt mal einen ganz anderen Beobachter nehme, nämlich eine afrikanische Beobachterin, Dambisa Moyo, die sich sehr kritisch mit entwicklungspolitischen Fragen auseinandergesetzt hat und die sich auch mit der Frage, wie es weitergehen soll, mit Griechenland auseinandergesetzt hat. Und sie sagt, also der griechischen Gesellschaft fehle, so ihre Diagnose, der Wille, auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist natürlich eine relativ harte Aussage, aber wenn man sich anschaut, wie die Diskussionen in den vergangenen 8 Jahren gelaufen sind, wenn man sich anschaut, dass stets das Ausland, insbesondere Deutschland, der Vorwurf gemacht wurde, die Verhältnisse in Griechenland zum Teil herbeigeführt zu zu haben und zum Teil nicht verhindert zu haben, dass es so schlimm ist, wie es heute ist. Da ist da etwas dran an diesem Vorwurf von Frau Bormoyo.
Ich möchte Herrn Dieder recht geben, dass man bei dieser, bei so einer Situation, bei so einer Feuergefahr in Griechenland, dass man da, man hätte das als solches Beispiel schon nehmen können. Und dass das etwas unterentwickelt ist mit dem Bürgersinn, das möchte ich nicht in Abrede stellen.
Eine ihrer Landsleute hat mal gesagt, jeder für sich und alle gegen den Staat, das sei tief, tief in den Köpfen drin. Wäre ein Mentalitätswandel nicht auch extrem wichtig gewesen in den vergangenen 8 Jahren? Und hat der für Sie zumindest ansatzweise stattgefunden oder nicht?
Wissen Sie, Mentalitäten, man sagt ja in der Geschichtswissenschaft, Mentalitäten ändern sich so, ja, man braucht 3 Generationen, damit sich eine Mentalität wandelt. Also so schnell wird das nicht gehen, aber man kann doch jetzt mal etwas Positives in dieser Krise sehen, nämlich, dass es vielleicht ein Schock war, vielleicht auch ein heilsamer Schock und dass jetzt Schlussfolgerungen daraus gezogen werden.
Ich will vielleicht noch Herrn Dieter sagen, ich finde interessant, dass eine afrikanische Beobachterin zu diesem harten Urteil kommt, aber vielleicht liegt es auch dran, dass ich in den letzten 2, 3 Jahren vor allem intensiv unterwegs war, verglichen mit früheren Jahren, ich kenne Griechenland als Reisender schon sehr lange, hat sich da durchaus hier und da etwas getan. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch, ich glaube, dass auch da dieses Stichwort vom Austausch, miteinander sprechen, voneinander lernen, durchaus Erfolge bringt. Es gibt erste Versuche zum Beispiel aus Deutschland angestiftet, eine duale Ausbildung einzuführen. Das heißt, ein Handwerker aus Piräus, der bisher Leute angelernt hat und nach ein paar Wochen einfach mitarbeiten hat lassen, der merkt, dass sowas in Deutschland besser läuft, indem man einen Lehrberuf hat und die Sache von Grund auf gründlich lernt. Da will man durchaus sich was abschneiden, weil man weiß, dass am Ende der Handwerker, der besser ist, auch die besseren Erfolge bekommt. Also ich glaube, mit diesem ein Beispiel lässt sich sehen, dass durchaus etwas sich tut und auch bei der Feuerwehr mit Verlaub, auch wenn es diese tragische Katastrophe gegeben hat, aber da gibt es durchaus auch Inseln beispielsweise, die in Sachen mehr Investitionen, auch Bürgerinitiative, zum Beispiel durch eine Art freiwillige Wächter, die auch nachts Streife laufen, durchaus auch bereit ist, die Dinge zu verbessern.
Herr Lehmann, wie sieht es beim Thema Korruption aus, das ja auch immer wieder zur Sprache gekommen ist? Transparency International verweist Griechenland mittlerweile auf Platz 59, da liegt es zwischen Jordanien und Saudi-Arabien. Kennen Sie da Beispiele, wie es momentan funktioniert in Griechenland? Muss man als Patient in einem Athener Krankenhaus immer noch diesen, ich glaube, es heißt Fakelaki, übergeben, diesen Umschlag mit Geldschein drin, um behandelt zu werden? Oder ist das besser geworden?
Es wird immer noch berichtet, dass diese Geldscheine unterwegs sind. Ich selbst habe auch mal eine Behandlung im Krankenhaus gebraucht, vor knapp 2 Jahren, und habe davon nichts bemerkt, war sogar überrascht, wie gut vieles funktioniert hat. Also vielleicht hatte ich da den Ausländerbonus, muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich war als Kassenpatient dort eingeliefert worden. Es ist so, dass viele Griechen auch da sagen, nicht unbedingt nur um die Schuld von sich zu schieben, sondern zu sagen, wenn wir mal den großen Siemens-Prozess, wo es um sehr viel Korruption geht, nehmen, es gehören immer 2 dazu, derjenige, der Geld gibt und der, der Geld annimmt. Und natürlich sind wir da wieder bei diesen Traditionen einer Gesellschaft, die sich eingeschliffen haben, und in der griechischen Gesellschaft hat es eine lange Tradition, dass man sich irgendwie immer so gefühlt hat, unterjocht von einem bösen System, das versucht, einem Schlechtes zu tun als Familie, und deshalb die Familie für sich selber sorgen muss, im Zweifel eben auch mit Geldscheinchen, die man den entsprechenden Menschen zusteckt. Aber unterm Strich, glaube ich, ist auch hier eine Tendenz da, umzulernen, und es liegt ein Stück weit auch an Europa und an Kontrollen, an Strafverfolgungsbehörden, die gestärkt werden müssen. Da tut sich immer noch zu wenig, aber es tut sich was. Da auf lange Sicht was zu erreichen, dass sowas nicht in 2, 3 Jahren geht, gilt auch in diesem Punkt.
Herr Dieter, seit 8 Jahren steht, oder sagen wir jetzt stand, das Land unter Finanzverwaltung der Europäischen Währungsunion. Bekommen die Griechen jetzt so nach und nach die Kontrolle über ihren Haushalt zurück, wenn dieses letzte Hilfspaket ausgelaufen ist? Ich glaube, es werden jetzt noch 15 Milliarden Euro ausgezahlt, und dann ab 20. August kann Griechenland wieder Geld von den internationalen Finanzmärkten aufnehmen, kann sich selbst finanzieren.
kann sich selbst finanzieren. Heißt, dass man darauf angewiesen ist, dass die Anleihen des griechischen Staates am Markt auch platziert werden können zu akzeptablen Konditionen. Zu irgendeinem hohen Zinssatz kann man die mit Sicherheit platzieren. Aber die Frage ist doch, wird das leichter werden? Und ich glaube, zunächst einmal hat Griechenland sehr viel Zeit geschenkt bekommen. Also die Kredite laufen mit einer Durchschnittslaufzeit von 42,5 Jahren. Das ist extrem großzügig. Und Zins und Tilgung beginnen erst im Jahr 2023. Auch das ist sehr großzügig. Wenn man Griechenland hätte am Markt finanzieren wollen, dann wäre das sehr viel teurer geworden. Und es ist im Grunde eine Subventionierung durch die anderen Europäer. Ich will das an einem Beispiel illustrieren. Griechenland zahlt aktuell 3,5% des Bruttoinlandsprodukts auf seine sehr hohen Staatsschulden von 185% des BIP. Damit zahlen die Griechen den gleichen Anteil des BIP
des Bruttoinlandsprodukts
wie Italien, das deutlich weniger Staatsschulden hat und nur etwas mehr als die Vereinigten Staaten von Amerika, die 3,2% hierfür aufwenden. Also die anderen Europäer haben Griechenland in den letzten Jahren mit sehr niedrigen Zinsen über Wasser gehalten. Und ob das jetzt mit den Märkten sehr viel leichter werden wird, steht in den Sternen. Ich habe die Befürchtung, dass auch schon relativ bald signifikante Zinszahlungen auf den griechischen Staat zukommen werden. Und dann könnte die Situation sich relativ rasch wieder verschlechtern. Muss nicht so kommen, kann aber passieren. Was mich noch betrübt oder sozusagen skeptisch stimmt, ist, dass das, was Herr Lehmann andeutet, es habe so eine Art positiven Schock gegeben. Die griechische Gesellschaft habe verstanden, dass sich etwas ändern muss, dass sich das in dem, was ich lese, nicht so richtig niederschlägt. Und das sind natürlich zunächst mal, betrifft das nicht die sozialen Verhältnisse, sondern es betrifft die Lage der Unternehmen. Und da ist Griechenland nach wie vor auf einem relativ schlechten Rang. Die Weltbank erstellt einen Indikator, Ease of Doing Business heißt der. Das heißt also, wie leicht ist es, ein Geschäft nicht nur zu eröffnen, sondern auch zu führen. Da ist Griechenland auf Rang 67 von 190, der schlechteste Platz eines Eurozonenlandes. Portugal ist immerhin auf Platz 29, Kosovo ist auf Platz 40, Russland ist auf Platz 35, von Dänemark auf Platz 3 wollen wir gar nicht sprechen. Also Griechenland ist in der Frage, wie man Geld verdient, immer noch relativ schlecht aufgestellt. Und es gibt viele Indikatoren, die belegen, dass es nach wie vor sehr schwierig ist, ein Unternehmen in Griechenland mit Erfolg zu führen. Die jetzt stark erhöhten Abgabenlasten machen das natürlich nicht einfacher. Also in der Hinsicht liegt noch ein weiter Weg vor der griechischen Gesellschaft.
Herr Kouperanis, das ist das Ökonomische. Ja. Aber wie wichtig wäre es eigentlich für das doch arg gebeutelte griechische Selbstwertgefühl, zu wissen, dass man jetzt wieder die Kontrolle über die Finanzen zumindest ansatzweise zurückgewinnen kann? Wie wichtig ist das für die Regierung Tsipras auch?
Natürlich ist das wichtig, aber es wird schon möglich sein. Es wird schon möglich sein. Man braucht sich ja nur das Beispiel Portugal anzuschauen. Ich meine, die hatten ja auch, nachdem das Programm zu Ende war, auch Aufsicht gehabt, war weiterhin. Und die haben dann entgegen jetzt den Vorschlägen von der Kommission und auch der IWF jetzt nicht weiter, sind sie diese Austeritätspolitik weitergefahren, sondern sie haben genau das Gegenteil gemacht. Sie haben also die Mindestlöhne erhöht, sie haben die Renten erhöht, sie haben die Gehälter der Staatsbeamten erhöht und sie haben Investitionsanreize gegeben. Und das Ergebnis gibt dem Land recht, denn seit Jahren verzeichnet Portugal Wirtschaftswachstum. So, und genau das müsste jetzt eigentlich auch Tsipras machen.
Und warum macht er es nicht?
Die Sache ist, hat es mit den 3,5%, die Sie da vorhin, also diese 3,5% Primärüberschuss jedes Jahr. Das heißt also, um es jetzt mal ein bisschen plastisch zu sagen, Griechenland wird dieses Jahr wahrscheinlich so um die 188 Milliarden Bruttoinlandsprodukt haben. 3,5% davon machen ungefähr 6,5 Milliarden. Und diese 6,5 Milliarden müssen von den 90 Milliarden der Einnahmen des Haushaltes abgezogen werden. Das heißt also, damit es... Dieses Geld geht ja an halt Zinsen und Tilgungen. Das heißt, Griechenland hat dann 83,5 Milliarden kann es ausgeben, der Staat. Und das sind die Schwierigkeiten. Nun muss man sagen, Griechenland, man hat sich schon bewegt. Also Griechenland war zum Beispiel eines der, wahrscheinlich auch am letzten Platz, was jetzt die vorigen Jahre betrifft, all die vorigen Jahre, was Abschöpfen von Mitteln aus den EU-Fördergeldern betrifft. Inzwischen, also Not macht ja erfinderisch, ist ja Griechenland Platz 1. Das heißt, da gibt's Möglichkeiten, um Gelder dann ins Land zu holen. Und ich meine, Wirtschaft ist auch Psychologie. Das heißt, wenn es einmal anfängt loszugehen, dann kommen schon auch aus dem Ausland Investoren. Und wenn es in der Vergangenheit ausländische Investoren gehabt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass sie in Zukunft kommen. Und ich meine, wenn ein Investor kommt, es ist doch öfter so, er übt Druck aus. Das heißt also, er soll nicht wie in der Vergangenheit in Korruption dann gehen, sondern er übt Druck aus, damit also bürokratische Prozesse vereinfacht werden.
Ihr Optimismus, Herr Kouperanis, in Ehren, aber wer garantiert eigentlich, dass jetzt nicht wieder unter Tsipras das große Schuldenmachen beginnt, wie zwischen den Jahren 2000 und 2009?
Weil es einfach nicht möglich ist. Ich meine, da sind die Institutionen da, die werden alle 3 Monate dann nach Griechenland kommen. Sie werden einen Bericht schreiben und aufgrund dieses Berichtes dann, wird man dann entscheiden, ob man dann jetzt zum Beispiel von den jeweiligen Zentralbanken der Staaten, also hier von der Bundesbank, dann eben die Gewinne, die man gemacht hatte mit dem ersten Griechenland-Programm, mit den Zinsen, die man da ob man diese Zinsen an Griechenland gibt oder nicht, dann gibt es 2032, wird dann überprüft werden, ob Griechenland eine weitere Erleichterung an Schulden bekommt. Also ich meine, da sind genug Mittel da, um Griechenland auf Reformkurs zu halten.
Das ist ein wichtiger Punkt, den Herr Kouperanis anspricht, denn Ende des Milliardenhilfspakets verstehen viele so, dass es auch ein Ende der Kontrollen gibt und dem ist eben nicht so. Es gibt regelmäßige viele Kontrollen und noch zu dem, was Professor Dieter in Sachen Wirtschaft und auch Frust vieler Investoren gesagt hat, die merken, dass eben immer noch allzu viele Hürden in Sachen Investition da sind im Land, in Griechenland und es einfach lästig ist, hier Geschäfte zu führen. Das stimmt zum Teil, aber auch hier hat die jüngere Zeit gezeigt, dass es durchaus Positivbeispiele gibt, sonst gäbe es nicht doch immerhin viele 100 deutsche Unternehmen, die auch neuerdings angeklopft haben und guter Dinge sind, dass sie doch trotz dieser Hürden was tun. Da gibt es Kammern auch hier, wie bei uns in Deutschland, die helfen und die sollte man dann als Unternehmen ruhig auch ein bisschen stupfen. Da gebe ich auch Herrn Kouperanis recht, dass er sagt, es ist ja auch durchaus möglich, dass hier doch etwas gelernt wird. Mir kommt so ein bisschen bei dem vor, was Sie, Professor Dieter, sicherlich zu Recht anmerken, dass es manchmal auch ein bisschen leichter ist, bei einem Klischee zu bleiben. Und dieses Klischee heißt am Ende für viele Deutsche leider auch immer noch, naja, dann kommt eben doch dieser Schlendrian wieder raus. Den gibt es leider. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, der uns allen Sorge bereiten muss. Aber ich bin nicht ganz so pessimistisch, dass das auch immer so bleiben muss. Und es gibt durchaus auch Licht neben viel Schatten.
Also ich muss jetzt widersprechen. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Vorurteile zu bedienen, sondern es geht darum festzustellen, dass Griechenland das einzige Land ist in der Eurozone, das die Krise noch nicht in dem Maße überwunden hat, wie man sich das vorgestellt hat. Portugal, Spanien, Irland haben die Krise hinter sich gelassen, Griechenland nicht. Und dann ist die Aufgabe der Wissenschaft zu fragen, warum das so ist. Warum gelingt das in Griechenland nicht, was in Portugal und was in Spanien und natürlich auch in Irland gelungen ist? Also das ist eine legitime Frage und die hat jetzt nichts mit Vorurteilen und der Erwartung von Schlendrian zu tun. Ich habe schon auf die Erhebung der Weltbank verwiesen. Ich will nur noch einen zusätzlichen Punkt hier anführen und das ist ja eine Verschlechterung der Bedingungen für Unternehmen. Es hat im Jahr 2008 gut 2 Jahre gedauert, bis man an einem griechischen Gericht ein Urteil bekommen hat. Es hat sich verdoppelt auf 4,5 Jahre. Das ist natürlich für Unternehmen, ist diese Rechtsunsicherheit und diese Unklarheit, wie lange auch Verfahren an Gerichten dauern, das ist Gift und das ist für Investoren ein Problem. Ich höre mit Freude, dass es deutsche Investoren gibt, die sich für Investitionen in Griechenland interessieren, aber wir haben natürlich, ich erinnere an eine Stellungnahme des damaligen Wirtschaftsministers Rösler, der sagte 2011, warum sollen deutsche Investoren in Griechenland investieren, wenn die Griechen selber nicht in Griechenland investieren? Das ist auch eine legitime Frage und die Investitionen sind nach wie vor zu niedrig. Die IWF-Chefin Lagarde hat vor 2 Jahren gesagt, wir haben die Fähigkeit Griechenlands eigenverantwortlich Reformen umzusetzen überschätzt und möglicherweise ist das noch der Kern des Problems.
Mit etwas Abstand betrachtet grenzt es ja fast an ein Wunder, dass ausgerechnet unter einem ehemals radikalen linken Regierungschef Tsipras dieses Reformprogramm umgesetzt worden ist. Tsipras und seine Syriza sind ja mal angetreten, um genau dieses Reformprogramm völlig in der Luft zu zerreißen. Was ist da eigentlich passiert? Was für ein Sinneswandel hat da stattgefunden, Herr Kouperanis, bei Tsipras?
Ja, also Thomas Mann spricht da von der Leibesschwere der Wirklichkeit, mit der dann also die Syriza konfrontiert worden ist. Bloß man muss sagen, er hat ziemlich schnell gelernt. Er hat sich ziemlich schnell angepasst. Er hat also begriffen, dass Griechenland Mitglied der NATO ist. Das war vorher nicht so bewusst. Dass Griechenland Mitglied der Europäischen Union ist, wo fast 80% der nationalen Gesetzgebung aus Brüssel kommt. Und dass Griechenland Mitglied des Euroraumes ist, der wohl am meisten entwickelten Region der freien Wirtschaft. So, und innerhalb dessen muss er kapieren, er kann etwas nach links gehen, eine Regierung, eine griechische Regierung, etwas nach rechts, aber das war's denn auch. Und er muss dann also funktionieren innerhalb dessen der Gegebenheiten, die gegeben sind. Und er hat es kapiert. Die Folge war, dass also schon im ersten Halbzeit er ein Drittel seiner Partei verloren hat. Das waren auch ein Drittel der Abgeordneten. Und seine Partei stand also sehr, sehr schlecht da. Bis heute zum Beispiel, also ist davon die Partei noch nicht genesen. Die Organisation funktioniert nicht richtig. Aber er hat etwas gemacht, was unterschätzt worden ist. Er ist tatsächlich im Januar 15 mit irgendwelchen Romantizismen, linken Romantizismen gekommen. Und dann kommt er also im September 2015 und sagt den Griechen, hörten zu, das ist das Konzept, also das ist das Memorandum, wie das in Griechenland gesagt wird, das Programm, das ich bekommen habe. Es werden furchtbare Einschnitte kommen. Ich werde hart verhandeln, jeden Punkt. Aber sobald wir unterschreiben als Regierung, werden wir das befolgen. Und wissen Sie, was das Interessante ist? Und das zeigt mir doch gewisse Hoffnung, nicht? Also auch eine Reife der griechischen Bürger. Er hat damit fast die gleichen Stimmzahl bekommen wie bei der ersten Wahl, wo er gesagt hat, ich zerreiß das in der Luft. Und er sagt, und es kommt noch eine zweite Botschaft, dass die griechische Bevölkerung eben die Altparteien nicht mehr haben wollte, damals. Was jetzt in Zukunft passieren wird, weiß ich nicht.
Jetzt müssen Sie uns nur noch ganz kurz sagen, auch wenn es gar nicht so wichtig ist, was ist eigentlich aus dem sagenhaften Yannis Varoufakis geworden, dem Ex-Finanzminister?
Oh, der ist sehr erfolgreich, reist um die Welt, gibt also Vorträge, war letztens in München. Das IFO-Institut hat ihn also eingeladen gehabt, der Herr Fürst. Und das wurde auch im Internet übertragen, ganz großer Auftritt. Dann hat er also eine Bewegung gegründet, Europa will bei den nächsten Europawahlen teilnehmen. Im Übrigen, in der angelsächsischen Welt ist das ein sehr angesehener Mann und der Wissenschaftler.
Trotzdem, die Macht liegt bei Tsipras. Herr Dieter, wie sehen Sie das? Ist Tsipras der richtige Mann für das, was jetzt in Zukunft auf Griechenland zukommt, mit dem jetzt die Europäer, die Mitglieder der Eurozone, verhandeln können?
Ja, Herr Durm, Sie müssen mit ihm verhandeln. Die Europäer sind ja nicht komplett verschwunden. Also es gibt nach wie vor Auflagen, es gibt nach wie vor Kontrollen. Insofern ist das keine Frage, die Europäer zu entscheiden haben. Die griechische Gesellschaft muss entscheiden, ob Herr Tsipras der richtige Mann auch in Zukunft sein wird. Ich stelle mir nur die Frage, wenn man jetzt einen Blick zurückwirft auf die 8 Jahre Rettungsprogramm, was sind denn die Ergebnisse für Europa? Jetzt nicht unbedingt nur für Griechenland, was sind denn die Ergebnisse für Europa? Und der EU-Kommissar für Währung und Finanzen, Moscovici, hat ja in der vergangenen Woche gesagt, und ich habe das mit großem Interesse zur Kenntnis genommen, er sagte, als Kollektiv hat uns das Ganze nur stärker gemacht. Und da kann man natürlich Zweifel haben, ob das denn so stimmt, weil mir scheint es doch eher so zu sein, dass Europa nach dieser Schuldenkrise doch gespaltener ist als zuvor. Die Griechen selbst haben ein sehr negatives Bild von den Nordeuropäern und von den Deutschen im Besonderen. Also 76% der Griechen sagen in Umfragen, dass sie ein schlechtes Bild von Deutschland haben. In Nordeuropa ist das Ganze ja auch nicht ohne Folgen geblieben. Also die gewisse Skepsis, die sich ja nicht nur in Frankreich, sondern auch in anderen Staaten der Eurozone breitmacht in Bezug auf den Integrationsprozess, die hat ja ein Stück weit ihre Nahrung gefunden in dieser Krise. Und deshalb ist es, finde ich, sehr wichtig, dass man fragt, was ist da falsch gemacht worden? Was hätte man anders machen können?
Und es gibt ja in Deutschland auch dieses latente Misstrauen, diese Skepsis, dass Griechenland seine Schulden am Ende gar nicht zurückzahlen wird. Es geht um fast 250 Milliarden Euro. Ein großer Teil kommt aus Deutschland, wird jetzt gestreckt bei der Rückzahlung auf über 45 Jahre. Wie sehen Sie das? Kann man die im Grunde abschreiben? Wäre es nicht ehrlicher zu sagen, vergesst das Ganze?
Also ganz vergessen sollte man es nicht. Das wird auch in Schuldenkrisen nie gemacht, dass Schulden komplett gestrichen werden. Es gibt immer nur eine Teilentschuldung. Aber die Erwartung, die ja auch von der Bundesregierung immer wieder geäußert worden ist, dass die Schulden in kompletter Höhe bedient werden, ist illusorisch. Das wird nicht passieren. Momentan macht man das mit kosmetischen Mitteln. Man senkt eben die Zinssätze und man verlängert die Laufzeiten. Per Saldo ist das eine Art von Verschleppung des Tages der Wahrheit. Und insofern ist das Programm auch in dieser Hinsicht nicht erfolgreich gewesen. Ich würde nicht sagen gescheitert, aber zumindest sollte man solche Programme nicht wiederholen.
Also nochmal, damit man es richtig kapiert, dass alles, was uns erzählt wird, das Geld wird zurückgezahlt, ist in Ihren Augen ein Märchen, ist Sand, der uns von den Regierenden in Berlin, in Paris und von der EU in Brüssel in die Augen gestreut wird. Ist es so?
Es ist so. Man streicht entweder einen Teil der Schulden, dann wird das Ganze offensichtlich, oder man senkt die Zinsen und verlängert die Laufzeiten. Das ist im Grunde das Gleiche. Der Barwert, wenn Sie diesen Begriff verwenden wollen, der Schulden sinkt. Und der Vorteil ist, dass der Tag der Wahrheit natürlich dann in die Zukunft verschoben ist und die aktuellen Regierungen müssen das dann ihren Wählerinnen und Wählern nicht mehr erklären.
Herr Kouperanis, nun gibt es ja die ganz andere Sicht da drauf in Griechenland. Da sagen viele, wir sind verarmt über die Jahre. Letztendlich profitiert haben die Gläubigerstaaten, vor allem Deutschland. Und dabei zitieren und berufen sie sich auf Statistiken, denen zufolge Deutschland allein fast 3 Milliarden Euro aus Zinsgewinnen aus den Krediten und Anleihekäufen eingestrichen hat. Ist das ein belastbares Argument?
Nein, denn das meiste soll ja zurückgezahlt werden an Griechenland. Was die Bundesbank gemacht hat an Zinsgewinne, soll zurückgezahlt werden.
Also dieses Argument sticht nicht, Sie, Herr Dieter.
Nein, das ist natürlich so. Es ist die Frage, wann beginne ich zu messen? Und wenn ich die Wirtschaftsleistung Griechenlands im Jahr 2008 nehme und vergleiche sie mit 2018, dann sieht das Ganze natürlich nicht schön aus. Wenn ich aber die Wirtschaftsleistung Griechenlands nehme zum Zeitpunkt, an dem Griechenland in die Eurozone eingetreten ist, nämlich im Jahr 2001, und vergleiche es mit 2018, dann steht das Land ökonomisch genau dort, wo es 2001 stand. Das ist nicht schön, aber das ist jetzt kein dramatischer Absturz. Und die zwischenzeitliche Blüte, die Griechenland genossen hat, war eine kreditfinanzierte, mit Krediten aus dem Ausland finanzierte Scheinblüte, und die ist in sich zusammengebrochen. Also man muss auch die Negativszenarien so ein bisschen in den Kontext setzen. Gewiss geht es sehr vielen Menschen in Griechenland nicht gut und es gibt gravierende soziale Probleme, aber der Vergleich mit 2008 ist nach meiner Einschätzung nicht überzeugend.
Vielleicht kann man noch ein paar weitere positive hier erwähnen, nämlich dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 2,2% taxiert wird. Dann, dass zum Beispiel in den ersten 3 Monaten des Jahres das Handelsbilanzdefizit um 15% zurückgegangen ist, obwohl die Importe gestiegen sind. Das heißt also, die Exporte Griechenlands sind entscheidend gestiegen. Tourismus wird über 30 Millionen in diesem Jahr überspringen. Also sieht nicht schlecht aus.
Um sich mal zu vergegenwärtigen, was da passiert ist. 2015 standen die Banken in Griechenland vor dem Kollaps. Die Geldautomaten versiegten, die Leute legten Notvorräte an. Tsipras wollte das Reformprogramm in der Luft zerreißen. Herr Lehmann, davon ist man doch heute weit entfernt.
Das stimmt. Also Tsipras hat viele fasziniert, erstaunt, enttäuscht. Da ist alles drin gewesen in der Klaviatur. Und die Frage ist, was unter ihm passieren könnte, wenn er nächstes Jahr wiedergewählt würde. So weit wollen viele gar nicht denken und das ist vielleicht auch jetzt nicht Platz dafür, das zu tun. Aber natürlich sagen viele zu all dem, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, was wollt ihr denn jetzt zum Beispiel in Deutschland von uns oder aus den anderen europäischen Ländern? Ich empfinde es auch da übrigens so, dass sich viele gewandelt haben. Ich erfahre sehr oft Anerkennung, Lob, was Deutschland angeht. Ganz gezielt übrigens auch in Sachen Flüchtlingen. Da wird oft gesagt, ihr habt sehr viel getan und dafür danken wir euch auch als Menschen in Südeuropa. Das bekommen wir mit. Ich empfinde es schon so, dass viele Menschen einfach fragen, wie kann es denn in den Momenten, wo es besser läuft, noch besser werden? Und da muss man leider sagen, dass dieses Sparprogramm, das Tsipras auch mit durchgepeitscht hat, entgegen seiner linken Kritiker in den eigenen Reihen dazu geführt hat, dass die Wirtschaft Griechenlands an Leistung verloren hat, weil man eben insgesamt auch beispielsweise öffentliche Investitionen nicht mehr hatte oder nicht mehr geben wollte. Und da fragen sich auch viele Experten, die im gleichen Sinne wie Professor Dieter wissenschaftlich unterwegs sind, könnten wir hier vielleicht nicht doch auch mal versuchen, durch ein zum Beispiel auch innergriechisches Investitionsprogramm diese reine Sparpolitik zu überwinden und hier eben zum Beispiel versuchen, die Maschinen auch in wirtschaftlicher Hinsicht anzuwerfen, indem wir mehr Geld investieren, auch Der Staat selber könnte das tun, denn er hat im Moment einen Primärüberschuss produziert, der sehr üppig ist und der ist auch umstritten.
Herr Lehmann, lassen Sie mich da etwas skeptisch sein. Es geht nach meiner Einschätzung vor dem Hintergrund der griechischen Erfahrungen nicht um eine Verstärkung der Investitionen des griechischen Staates, sondern es geht tatsächlich darum, privatwirtschaftliche Investitionen anzuregen. Und das kann man natürlich machen und das ist auch sinnvoll. Aber viele der Fehlentwicklungen der vergangenen Jahrzehnte hatten ja gerade mit einer zu starken Tätigkeit des griechischen Staates zu tun. Also, dass der griechische Staat sich zu wenig engagiert hätte in der Vergangenheit, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich möchte auf einen Punkt noch hinweisen, der uns allen ein Stück weit auch beunruhigt. Natürlich gibt es große Erfolgsgeschichten und das ist der Hafen von Piräus, der von den Chinesen betrieben wird. Das ist etwas, was natürlich große Beachtung findet, auch in der internationalen Debatte. Da kommen ausländische Investoren, die betreiben einen Hafen und die betreiben diesen Hafen mit sensationell hohen Wachstumsraten und zugleich gibt es den einen oder anderen Europäer, der sich fragt, ist das denn nicht gefährlich?
Also weil Griechenland das Einfallstor Chinas nach Europa sein könnte, so, sagen manche Kritiker.
So sagen es manche. Aber dass private Investitionen in Griechenland jetzt durch die Bank weg scheitern, das ist offenbar nicht der Fall. Und insofern zeigen die Chinesen mit ihren Investitionen, dass man etwas erreichen kann. Und davon müsste es sehr viel mehr geben. Und daran zu arbeiten, ist die Aufgabe der künftigen Regierung, dass Investoren sich gerne nach Griechenland begeben und nicht sozusagen in die Nachbarländer.
Was sollte man jetzt tun, Herr Kouperanis? Viele sagen, es muss Schluss sein mit knallharter Austeritätspolitik, Sparpolitik. Man muss jetzt versuchen, die Krisenbewältigung in den nächsten Jahren sozialverträglicher zu gestalten. Wäre das ein Weg für Sie?
Naja, man muss versuchen, Kaufkraft im Land irgendwie herzustellen. Und Kaufkraft herzustellen, da braucht es eben bessere Gehälter und Löhne. Es braucht irgendwie höhere Renten oder den höheren Mindestlohn, den ich da vorhin erwähnt
habe. Stattdessen sollen nächstes Jahr die Renten nochmal gekürzt werden um
18%. Richtig. Und ich meine, Portugal zeigt einfach, ich bringe noch einmal das Beispiel Portugal, weil es so herrlich ist, weil es so erfolgreich auch ist, zeigt, es geht auch anders als in Krisenländern. Und zwar mehr Austerität bringt auch mehr Krise.
Herr Dieter, was ist für Sie eine Möglichkeit, die Zukunft so zu gestalten, dass den Griechen nicht auch noch das Letzte weggespart wird?
Nun, die Erneuerung der griechischen Gesellschaft, wenn das so zutrifft, was Herr Lehmann sagt, ist ja in vollem Gange. Und dieser Prozess, wenn er anhält, wird natürlich dann auch dazu führen, dass die Lebensverhältnisse sich verbessern. Also ich glaube nicht, dass das tiefe Tal ewig anhalten muss. Es gibt Risiken, über die haben wir schon gesprochen. Es gibt aber natürlich auch tatsächlich diese Erkenntnis, die sich offenbar zu verbreiten scheint, dass man das eigene Schicksal auch gestalten kann. Und wenn sich dieser Prozess fortsetzt, dann kann es mit Griechenland aufwärts gehen. Aber es gibt keine Garantie und es gibt auch keine Verpflichtung der übrigen europäischen Länder, Griechenland den Weg zu weisen. Es wäre sehr viel nachhaltiger und sehr viel vorteilhafter, wenn es einen Reformprozess in Griechenland selbst gäbe. Ob das mit der aktuellen Regierung passiert oder mit der nächsten Regierung, das wird man sehen. Aber der Schlüssel für die Genesung Griechenlands liegt in Athen.
Herr Lehmann, vor 3 Jahren haben noch alle vom Grexit geredet. Spricht heute noch jemand davon?
In der Erinnerung ja. Es gibt allerdings vor allem auch jetzt in diesem stark gewachsenen Tourismus allergrößtes Interesse, dass diese Diskussion nie wieder aufflammt, weil man natürlich weiß, dass das wesentlich einfacher, komfortabler und auch vielleicht sinnvoller ist, im Euroraum zu arbeiten. Es ist für mich eine interessante Beobachtung zu sehen, dass Stichwort Investitionen von Seiten der USA hier einiges an Risikokapital unterwegs ist im IT-Bereich. Es gibt ja top ausgebildete junge ITler in Griechenland, die leider auch in Scharen in den letzten Jahren aus dem Land in andere europäische Länder abgezogen sind und viel Know-how mitgenommen haben. Und die Frage ist, ob sie jemals wiederkommen. Aber die hier geblieben sind, stellen fest, dass sie zum Teil zweistellige Millionenbetriebe als Start-up-Unternehmen bekommen, zum Beispiel aus Kalifornien. Und da heißt es dort von Investorenseite, macht einfach mal, wir vertrauen in euch, wir wissen, dass ihr gut seid. Die griechische Mathematik hat da einen sehr guten Ruf. Und das ist für mich interessant zu beobachten. In Teilen Athens geht es um zigtausende Menschen, die forschen und ausprobieren. Und von denen, die das machen, erfahren wir öfters und mit einer kleinen Nebenbemerkung, dass sie sich wundern, dass aus Nordeuropa beispielsweise so wenig Interesse besteht. Man nimmt natürlich, was man kriegen kann und freut sich, dass die USA auch aus anderen Gründen verstärktes Interesse haben. Da sind wir wieder in der Außenpolitik. Denn durch den Niedergang der Türkei im Verhältnis zu Europa ist Griechenland fast automatisch über Nacht wichtiger geworden. Und das wirkt sich aus meiner Sicht auf alles, auch auf die künftigen Programme, die es möglicherweise noch mal geben muss, aus.
Also man muss sich einfach mal die griechische Bevölkerung sehen, also was den Ausbildungsgrad betrifft. Sie finden, glaube ich, sehr wenig in Europa andere Länder, wo so viele Abitur haben, die studiert haben. Und man sieht auch die Griechen, die also ins Ausland gehen, welchen Erfolg sie auch haben. Das heißt also, das Potenzial ist im Land. Und wenn Investoren kommen, sich engagieren, wie die Chinesen, aber man muss auch zum Beispiel auf Fraport nehmen. Ich meine, ein deutsches Unternehmen, das in Griechenland sehr erfolgreich agiert. Also das Potenzial ist da. Es lohnt sich, nach Griechenland zu kommen, um zu investieren. Und je mehr Investoren machen, dann können sie auch mehr Druck ausüben. Und man kann so die Verhältnisse dann auch verbessern, was die Bürokratie betrifft. Ich bin da optimistisch.
Athener Lichtblick, hat Griechenland das Schlimmste überstanden? Schönen Dank an Panagiotis Kouperanis, Journalist bei der Deutschen Welle in Berlin, an Professor Dr. Heribert Dieter von der Stiftung Wissenschaft und Politik und an Michael Lehmann, er ist ARD-Griechenland-Korrespondent in Athen. Am Mikrofon war Martin Durm.